Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute weiter in unserer Reihe zum Klimawandel. Ich möchte in der heutigen Folge eine Frage aus der Hörerschaft beantworten, die uns erreicht hat. Und zwar geht es um die Frage, welche Maßnahmen sind denn jetzt eigentlich sinnvoll, um den Klimawandel zu begrenzen? Ich will die Frage mal vorlesen. Ist, glaube ich, eine ganz spannende Fragestellung. Ich bin Entwicklungsingenieur im Bereich Batterietechnik bei einem großen Automobilhersteller und erlebe es hautnah mit, welche Herausforderungen die Energiewende für einen Großkonzern darstellen und gerade auch welche Kulturkämpfe in der Belegschaft toben. Kennt man sicherlich. Bei den emotional stark aufgeladenen Diskussionen werden gerne die abstrusesten Argumente herangezogen. Da ist es für mich eine Wohltat, sachlich über diese Ansätze informiert zu werden und auch deren Nachteile zu erfahren. Insgesamt fehlt mir der Überblick über die Möglichkeiten, den Klimawandel abzumildern. Und daher auch mein Themenwunsch für den Podcast. Ist es möglich, ein Ranking oder eine Top-10-Liste der Maßnahmen zu erstellen? Welche Maßnahmen haben das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis und was wäre die passende Bewertungsgröße? Also eine ganze Reihe an Fragen, die sich aber um das große zentrale Thema drehen. Was ist sinnvoll? Was müssen wir machen? Was können wir machen, um den Klimawandel zu begrenzen? Da wollen wir uns jetzt in der heutigen Folge mal etwas ausführlicher dann mit beschäftigen. Steigen wir ein. Was ist so der Ausgangspunkt, womit oder worauf können wir uns referenzieren? Das ist natürlich der Bericht des IPCC, also ja, das Intergovernmental Panel on Climate Change, also eine Organisation, die sich mit den Klimaveränderungen beschäftigt, gehört zu den Vereinten Nationen und ja, ist, glaube ich, der Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um sich mit Fragen des Klimawandels zu beschäftigen. Und die Berichte, die dort entstehen, sind also das Nonplusultra, was wissenschaftliche Qualität, Expertise, wissenschaftliche Tiefe angeht. Die Berichte selber sind wahnsinnig umfangreich, internationale Teams, die dort mitarbeiten und die Erkenntnisse, die dort aufgeführt werden, sind unstrittig. Also jemand, der dagegen argumentiert und sagt, das ist Quatsch, Käse, Blödsinn, bewegt sich auf ja, sehr, sehr dünnem Eis, weil die Aussagen, die dort getroffen werden, also ja nicht von einer Einzelperson sind, sondern immer ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern belegt mit wissenschaftlichen Quellen. Also da steht kein Käse drin. Deswegen kann man diese Berichte heranziehen. Wie gesagt, die sind sehr umfangreich. Jetzt der aktuelle Bericht, der IPCC-Bericht 6, der 2023 veröffentlicht worden ist, umfasst, also der Vollbericht, gute 2000 Seiten. Also wenn man mal ein bisschen was lesen möchte, natürlich auf Englisch, kann das gerne tun, da steht aber alles drin. Das Schöne ist, der IPCC hat sich entschlossen, also dann nochmal zwei Zusammenfassungen zu machen, nämlich einmal für, ja, ich sag mal, Experten, und dann nochmal für Politiker und Politikerinnen. Also das heißt, man dampft die 2000 Seiten auf 200 und die 200 nochmal auf 20 ein. Einen absoluten Exzerpt. Und in dem aktuellen Bericht, also im Synthesebericht zum Klimawandel 2023, der fasst die Forschung der letzten 5 Jahre zusammen zum Thema globale Wärmung, den Emissionen der fossilen Brennstoffe und der Klimaauswirkung. Und wenn man mal zusammenfasst, was der Bericht aussagt, ist, wir haben 7 Jahre Zeit oder jetzt eigentlich nur noch 6 bis 2030, damit wir die globale Durchschnittstemperatur unter 1,5 Grad Celsius halten. Also die Erhöhung der globalen Temperatur im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das heißt, wir müssen jetzt sehr schnell reagieren, obwohl wir im Moment Tempo aufgenommen haben, haben wir schon ein paar Mal diskutiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir das 1,5-Grad-Ziel, was ja international beschlossen wurde, überschreiten werden. wichtig ist, und das ist eine ganz klare Erkenntnis aus der Klimaforschung, die Kosten, die auf uns zukommen, wenn wir den Klimawandel so weiterlaufen lassen wie bisher. Und wir beobachten jetzt gerade mal wieder ein Extremwetterereignis. Tschechien, Polen, Österreich mit diesen massiven Überschwemmungen. Wieder Einzelereignis, dann heißt es wieder Jahrhunderthochwasser. Das letzte Jahrhunderthochwasser ist nicht 100 Jahre her. Zum Glück sind wir mittlerweile in der Lage, die Menschen verhältnismäßig gut zu schützen, auch wenn es auch dort zu Todesopfern leider wieder gekommen ist in den Regionen. Also es ist materieller Schaden, aber diese materiellen Schäden, dieses Ereignis jetzt gerade aktuell in Tschechien und Polen und Österreich, die Kosten überschreiten aber immer die Investitionen, die wir tätigen müssen in den Klimaschutz. Und zwar sowohl Klimaschutzanpassungen, Hochwasserschutz etc., als auch Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Was hat der Bericht jetzt mit der Frage zu tun? In dem Bericht gibt es so eine Top-10-Liste, wobei eigentlich sind es gar nicht 10 Punkte, sondern nochmal aufgegliedert in verschiedene Unterkategorien. Aber es ist eine ganze Reihe an Maßnahmen, die bewertet wurden. Und zwar in zwei Kategorien, nämlich einmal, wie groß ist das Potenzial zur Reduktion der Treibhausgasemissionen? Das ist sicherlich ein wichtiges Kriterium. Aber das zweite Kriterium, was natürlich auch wichtig ist, die monetäre Bewertung oder ökonomische Bewertung dieser Maßnahmen. Also was bringt wie viel? Was ist kosteneffizient? Denn auch da müssen wir natürlich daran gehen, dass wir erstmal die sogenannten Low-Hanging Fruits pflücken, also das, was wir recht einfach und zügig umsetzen können, und dann, was kann danach passieren. Also die Bewertung erfolgt erstmal bis 2030, das ist jetzt so das Kurzfristziel, denn die Vorgabe ist relativ klar, also wir müssen bis 2030 die Reduktion der Emissionen erreichen von ungefähr 43%, Vergleichsjahr, was in dem Bericht aufgenommen wird, ist dann 2019, also bis 2030 dann 43%. Und bis 2035 müssen wir mindestens 60% der Treibhausgasemissionen reduzieren, global. Und da beobachten wir halt verschiedene Defizite. Die Wissenschaft geht im Moment davon aus, dass wir bis zum Jahr 2100 eine Erwärmung von 3,2 Grad Celsius erreichen werden. Das wird katastrophal. Ich kann da nur das Buch empfehlen, 3 Grad mehr. Da wird dann also beschrieben aus technischer, aber auch aus ökologischer Sicht, was hat das für Auswirkungen auf das Ökosystem Erde. 3,2 Grad innerhalb von gut 100 Jahren ist für das Ökosystem nicht zu stemmen, unabhängig davon, dass es dann auch zu den Kipppunkten kommt. Wir haben ja vor kurzem über die nordatlantische Umweltströmung gesprochen. Die Auswirkungen wollen wir nicht erleben hier in Mitteleuropa. Also, was müssen wir tun? Wir müssen raus aus der Nutzung fossiler Brennstoffe. Wir müssen die Erneuerbaren einsetzen, Photovoltaik und Wind insbesondere. Wir werden auch nicht drumherum kommen, CO2-Abscheidung, also Carbon Capture and Storage, dass wir bei Verbrennungsprozessen das Kohlendioxid einfangen, abscheiden und speichern. Und wir müssen die Energieeffizienz steigern. Wir müssen versuchen, weniger Energie zu verbrauchen, / zu verschwenden. Also bestes Beispiel da ist die Wärmepumpe, die einfach viel effizienter ist als die Gasheizung, weil ich aus einer Einheit Strom 3 Einheiten Wärme machen kann und nicht aus einer Einheit fossilem Brennstoff, nämlich Gas, etwas weniger als eine Einheit Wärme. Das ist nicht effizient. Das gleiche, Diskussion kennen wir schon, beim Elektroauto. Das Elektroauto ist halt 3-mal effizienter als der Verbrennungsmotor. Und wenn wir unsere Lebensqualität halten müssen, müssen wir intelligente, effizientere Technologien nutzen. Unabhängig davon, dass wir einfach auch beim Energieverbrauch runter müssen. Und das ist die große Herausforderung, ohne unseren Wohlstand aufzugeben. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Also, wenn wir jetzt mal diese Maßnahmen einzeln durchgehen und uns angucken. Also wir haben den energetischen Bereich. Das heißt also, wie können wir bei der Energieversorgung dafür sorgen, dass die Klimaneutralität erreicht wird. Das ist so der erste große Block bei diesem Klimawandel. Anpassung. Dann haben wir den ganzen Bereich der Landwirtschaft und Forstwirtschaft, der auch nochmal bewertet wird. Wir haben den Gebäudesektor, den das IPCC bewertet, den Transportsektor, das sind dann Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, die Industrie als großes Segment und dann noch weitere Maßnahmen. Da geht es da um die Reduktion von Methanemissionen und Fluorchlor, Kohlenwasserstoffe, die also auch die Atmosphäre schädigen. Das sind also die Maßnahmen. Und was jetzt bewertet wurde, sind sowohl, wie gesagt, die Reduktion der Treibhausgasemissionen als auch das Potenzial Reduktion der Kosteneinsparnis. Das ist also die ökonomische Seite. Wenn wir da jetzt mal so ein bisschen durchgehen, was sind so die großen Game-Changer, wollen wir sie mal nennen? Photovoltaik und Wind. Also die bringen am meisten Reduktion. Nicht ganz überraschend. Zweiter Vorteil, und wir fangen jetzt direkt mit den Top-Maßnahmen an, sie sind dabei auch noch kosteneffizient. Also, was in der Betrachtung berücksichtigt wurde, waren also Abzinsungseffekte. Wir müssen ja überlegen, wenn wir eine langfristige Investition tätigen, wir dann auch noch laufende Kosten haben, Betrieb der Anlagen etc. Das wird dann als abgezinst, damit man das vergleichen kann, wenn man unterschiedliche Laufzeiten. Bei der Kernkraft, auch die taucht auf in der Reihe, weil die natürlich auch eine klimaneutrale Energiequelle ist. Da ist berücksichtigt, dass wir da Kosten haben für die Endlagerung, die halt viele Jahrhunderte laufen müssen. Das, wie das jetzt im Detail gerechnet ist, will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht diskutieren. Aber das ist berücksichtigt, dass wir einfach auch noch da Langzeitkosten bei der Nutzung der Kernkraft haben. Aber wenn wir jetzt im energetischen Bereich bleiben, Wind und Solar reduzieren jeweils die Emissionen um 4 Gigatonnen. Also überlegen, wie war das? Kilo ist 1000, Mega ist Millionen, Giga ist Milliarden. Also 4 Milliarden Tonnen CO2. Beide. Das ist also, das ist super. Damit sind das auch schon die Top-Möglichkeiten, die wir haben. Das hilft uns schon mal. Ja, jetzt müssen wir das natürlich so ein bisschen einsortieren. Was sind jetzt 4? Hilft uns das? Ja, wir sind bei knapp 40 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen. Das ist das, was wir im letzten Jahr 2023 emittiert haben. Ne? Also 38 Gigatonnen oder Milliarden Tonnen CO2 haben wir weltweit emittiert, es steigt halt weiter. Auch wenn die Steigerung langsamer wird, aber es geht immer noch weiter rauf. Wir haben noch das Plateau immer noch nicht erreicht. So, wenn wir jetzt also da schon mal zweimal jeweils 4 Gigatonnen einsparen, ist das gut. Und jetzt kommt noch die Bewertung dazu. Was kostet uns dieses Einsparen pro Tonne CO2? Die ersten 2 Tonnen oder 2 Milliarden Tonnen sind quasi kostenlos. Also so ist es bewertet. Im Vergleich zu den Referenzkosten, die man dann betrachtet, Wind und Solar sind in Anführungszeichen geschenkt, was die Treibhausgasemissionen angeht. Ja, müssen wir investieren, wir brauchen Speicher, wir brauchen Netze. Diskussion haben wir mehrfach geführt. Aber die bringen direkt ohne, also wir müssen sie bauen, klar, aber die bringen ohne Zusatzkosten im Vergleich zu den Referenzkosten direkt mal jeweils 2 Milliarden Tonnen. Wir können bis auf 4 rauf, da müssen wir noch ein bisschen investieren. Aber immer noch günstiger, als die Klimafolgenschäden zu finanzieren. Was haben wir noch? Was bringt da in dem Energiebereich noch was? Also wir können Methan abscheiden, also die CO2-Emissionen von Öl und Gas reduzieren, weil Methan halt ein sehr klimaschädliches Gas ist, also 25 bis 30 Mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Das bringt uns nochmal ungefähr 1 Milliarde Tonnen. Kernkraft ebenfalls. Also der Ausbau der Kernenergie, sinnvoll oder nicht, wollen wir an dieser Stelle mal weglassen. Und auch Dauer des Baus. Aber diese Maßnahme bringt uns auch nochmal eine Milliarde Gigatonnen. Zu relativ hohen Kosten, dürfen wir nicht vergessen. Also das ist halt teuer, wobei das immer noch wirtschaftlicher ist als zum Beispiel auf die, im IPCC-Bericht wird es als Bioelectricity benannt, also Strom aus Biomasse. Auch das ist sehr kostenintensiv. Auch geothermische Kraftwerke würden eine Milliarde Tonnen Reduktion bringen, sind aber auch verhältnismäßig teuer. Gleiche Größenordnung wie Kernkraftwerke. Also das finde ich ganz interessant, dass da das Potenzial ähnlich ist, aber auch die Kostenstruktur ähnlich ist, einfach weil der Bau solcher geothermischen Kraftwerke weltweit schon relativ kostenintensiv ist. Aber diese ganzen Maßnahmen, auch Bioelectricity with CCS wird das genannt, das heißt also, dass wir Verstromung durch Biomasseverbrennung machen mit der Abscheidung des Kohlendioxids, CCS, Carbon Capture and Storage, also bringt uns nicht so sonderlich viel. Alleine jetzt nur zu sagen, wir machen Carbon Capture and Storage bei bestehenden fossilen Kraftwerken, Gas, Kohle, Öl, bringt auch nochmal etwas weniger als 1 Milliarde Tonnen zu sehr, sehr hohen Kosten. Also die sind, das ist nicht darstellbar. Da müssen wir andere Maßnahmen umsetzen. Das ist einfacher, wie gesagt, Wind und Photovoltaik, die absoluten Top-Maßnahmen im Energiesektor. Was können wir machen im Bereich der Landwirtschaft? Was haben wir da? Da gibt es auch zwei Bereiche, die mit 4 oder knapp 4 ganz gute Möglichkeiten haben. Also das eine ist einfach Aufforstung, dass wir also Wälder oder andere Ökosysteme nicht umwandeln. Also ein bestes Beispiel ist sicherlich Abholzen von Regenwald und damit verbunden dann die das Entfernen dieser CO2-Senke, das ist ganz wichtig, dass wir da so schnell wie möglich rausgehen aus diesem Umwandeln und diese natürlichen Wälder nutzen. Zweite ist dann die Kohlenstoffabscheidung in der Landwirtschaft, also bei Viehhaltung, also bei den Kühen natürlich. Das heißt, auch da müssen wir in der Lage sein, diese Maßnahmen zu reduzieren. Die sind mittlere Kosten, haben aber einen relativ hohen Einfluss, 3 bis 4 Milliarden Tonnen. Also da kommen wir in die Größenordnung von Wind und Photovoltaik. Das heißt also, wir müssen dort in den Bereichen aufhören global. Das ist dann jetzt nichts, was wir, also bei den Wäldern ist das nichts, was wir in Mitteleuropa machen können. Und dann diese Carbon Sequestration in Agriculture heißt es dann, dass die Kohlenstoffabscheidung in der Landwirtschaft, das können wir natürlich auch hier in unseren Regionen machen. Dazu kommt dann noch, dass wir aufforsten müssen, also Ecosystem Restoration, das heißt also, dass wir in den die Ökosysteme wiederherstellen, die wir zerstört haben. Das kostet, klar, bringt aber auch nochmal 3 Milliarden Tonnen CO2-Einsparung, wenn wir dort das angehen, weil wir dann einfach Kohlenstoffsenken produzieren. Das heißt, Kohlenstoffsenke meint, wir nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre, binden das in Pflanzen und reduzieren damit den CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz guter Wert. Was ich sehr interessant finde, das ist jetzt monetär nicht bewertet, weil sich das schlecht oder gar nicht rechnen lässt. Verschwendung von Lebensmitteln bringt nicht so viel, aber immerhin auch knapp etwas weniger als 1 Milliarde Tonnen weltweit. Also das heißt, wenn wir darauf achten, jeder zu Hause, aber vor allem auch in der Lebensmittelindustrie, dass wir Verschwendung von Lebensmitteln reduzieren. Klar, es ist dann wieder eine Frage der Effizienz, der Effizienz, die wir haben. Das bringt nochmal was. und tatsächlich eine nachhaltige, gesunde, ausgewogene Ernährung bringt auch noch mal was. Also jetzt kommen wir direkt wieder mit, oh Gott, jetzt spricht er wieder vom Veggie Day oder der Veggie Week oder was auch immer. Ja, also wenn wir das Klima retten wollen, müssten wir als Menschheit stärker wegkommen von dem Verzehr klimaschädlicher Produkte. Heißt also tierischer Produkte. Fleisch, insbesondere natürlich Rindfleisch, Milchprodukte etc. Die führen einfach dazu, dass die dahinterliegende landwirtschaftliche oder Lebensmittelindustrie hohe Emissionen hat. Wenn wir das umstellen, haben wir global ein Potenzial von nur gut 1,5 Milliarden Tonnen. Das heißt, es ist nicht kompletter Verzicht, aber Reduktion. Jetzt kann man sagen, na gut, wenn ich jetzt zu Hause aufhöre, Burger zu essen und mal ein Stück Fleisch auf den Grill schmeiße, stattdessen dann einen Käse oder Maiskolben, damit rette ich das Klima nicht. Ja, ist so. Als Einzelperson ist natürlich der Einfluss relativ gering. Aber dennoch, als Gemeinschaft müssen wir uns in diese Richtung entwickeln, dass wir versuchen, durch eine nachhaltige, gesunde Ernährung den Bedarf an Fleischprodukten reduzieren und damit das Klima schützen. Das ist tatsächlich ein guter Weg. Nächster Bereich, dritter Bereich, der sinnvoll oder den wir jetzt angucken, sind die Gebäude. Da haben wir einen Bereich, also da das Beste, was wir machen können, ist nur bei Neubauten hohe Energiestandards einsetzen. Das ist halt teuer. Die Diskussion beobachten wir jetzt ja gerade intensiv in Deutschland. Wer heute neu baut und die Wärmeschutzmaßnahmen umsetzt, das ist teuer. Also hat jetzt verschiedene Gründe. Lohnkosten sind natürlich auch gestiegen, Materialkosten sind gestiegen. Aber klar, wenn ich entsprechend dämme, habe ich eine hohe Anfangsinvestition. Langfristig rechnet sich das, weil ich natürlich auch als Privatperson dann deutlich weniger Energiekosten habe. Wenn mein Haus gut gedämmt ist, muss ich im Sommer weniger Energie aufwenden zum Kühlen und im Winter weniger zum Heizen. Da kann man mit intelligenten Maßnahmen schon einiges erreichen. Bringt eine gute Milliarde Tonne, wenn wir das global machen. Sehr einfach und auch kostengünstig ist Beleuchtung, energieeffiziente Geräte, also irgendwann dann doch mal den Kühlschrank austauschen, Waschmaschine austauschen, den Trockner austauschen, LED-Lampen zu Hause verwenden, die nun mal deutlich effizienter sind, was den Energieverbrauch angeht. Global bringt es 1 Milliarde Tonnen. Also das ist, und das ist sehr einfach. Das haben wir in Deutschland, sind wir da eigentlich auf einem guten Weg. Naja, und dann halt auch da wieder, dass die Reduktion der Energieverschwendung ist auch nochmal ein Punkt, der sehr einfach ist. Also warum sehen die Skylines der US-amerikanischen Städte oder London nachts so schön aus? Weil die Gebäude halt beleuchtet sind. Und zwar von innen, weil die Leute das Licht anlassen. Das ist halt ineffizient. Also klar, wir wollen jetzt auch keine dunklen Innenstädte haben. Ein bisschen Licht sollte natürlich sein. Aber warum sind die Gebäude von innen so beleuchtet? Da arbeitet, also in so, ne, etwas despektierlich, in welchen Bankengebäuden arbeiten die Leute vielleicht lange und länger, aber nicht in so vielen Büros. Also das muss effizienter gestaltet werden. Das ist nur ein sehr plakatives Beispiel. Ähnliches gilt natürlich für die Industrie. Auch da gibt es noch viel Optimierungspotenzial, was dann aber häufig dann sehr schnell sehr teuer wird. Aber das war es eigentlich auch schon bei den Gebäuden. Also da kann man, vor allem bei Bestandsgebäuden, das ist halt sehr schnell sehr teuer. Aus energetischer Sicht ist so eine Sanierung sehr aufwendig. Aber da müssen wir langfristig natürlich ran. Der vierte Sektor, Transportsektor, da ist das Potenzial, ja, also wenn man das mal vergleicht mit den potenziellen Wind- und Photovoltaik, also ne, mit den 4 Milliarden Tonnen jeweils, sind wir bei dem im Transportsektor jeweils unter einer Milliarde Tonne. Da geht es halt, ja, was sind so die Maßnahmen? Also mehr öffentlicher Nahverkehr, Massentransportmittel, das ist sehr kostengünstig, einfach. Man muss die Angebote halt schaffen,
Dann kommt das Problem, insbesondere jetzt in Deutschland, wir können es eigentlich aber sagen, gut, wir verdoppeln dann einfach die Busverbindungen, damit das attraktiv wird. Wir haben ja gar nicht das Personal, um die Busse zu fahren. Gleiches gilt bei U-Bahn, Straßenbahn, Zügen. Da kann mittel- bis eher langfristig eine Lösung sein, dass wir natürlich autonome Fahrzeuge haben, die dann im Zugverkehr, aber dann auch irgendwann im Straßenverkehr autonom fahren, also kleine Busse, die alleine fahren. Es gibt ja schon die ersten autonomen Taxi, Taxen, die es in den USA oder auch in China gibt. Gab jetzt die ersten Bilder von selbstfahrenden Rollern, also einer Vespa, kleinen Motorroller, der in China fährt, also ja, Pilotcharakter, aber sieht ganz lustig aus. Man kann die Dinge auch nicht umschmeißen. Die haben einen sehr guten Stabilisierungssensor drin. Aber das muss der Weg sein. Also hin zu öffentlichem Nahverkehr, hin zu Fahrrad oder E-Bike ist auch aufgenommen. Wir müssen die Effizienz von Schwerlastverkehr optimieren. Es wird auch in Richtung von batterieelektrischen Schwerlastverkehr gehen. Also ich glaube, dass im Moment geht die Tendenz oder schlägt das Pendel eher auch im Bereich batterieelektrischen LKWs aus, nicht der Wasserstoff. Da, wie gesagt, ist die Messe noch nicht gelesen. Aber es gab auch vor kurzem noch einen Bericht, dass also Mercedes auch in die Richtung geht, batterieelektrische LKWs. Es gibt erste Berichte, die erfolgreich zeigen, dass das geht mit dem Laden, mit den Ruhezeiten, die LKW Fahrer und Fahrerinnen dort einhalten müssen. Das klappt ganz gut, ist natürlich immer noch nicht der etablierte Komfort, den man kennt. Aber es geht stärker in diese Richtung, weil einfach die batterieelektrischen Fahrzeuge eine deutlich dynamische Entwicklung haben. Ladeinfrastruktur doch sehr schnell wächst, natürlich nie schnell genug, aber auch da kommen wir voran, vor allem jetzt entlang der Autobahnen. Der Wasserstoff steht einfach nicht bereit, vor allem nicht kostengünstig, und die Logistikunternehmen können jetzt nicht noch 10 Jahre warten, bis dann die Wasserstofftechnologie sich so weit entwickelt hat, dass es beginnt, attraktiv zu werden. Bis dahin hat sich das Batterieelektrische wahrscheinlich durchgesetzt. Ist als erstmal mein persönlicher Eindruck, dass es in die Richtung zu gehen scheint. Ne? Mit aller Vorsicht, aber wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich den Euro eher auf die Batterie-LKWs als auf die Wasserstoff-LKWs setzen. Aber ich würde es auch nicht 1.000 Euro setzen. Also ne? Ein bisschen vorsichtig. Wir warten mal ab. Spannende Entwicklung beobachten wir natürlich weiter. Was auch noch was bringen kann, sind dann Biofuels, also Biotreibstoffe, Bioethanol, Biodiesel, die aber natürlich zu hohen Kosten sind. Wir haben dann natürlich die Herausforderung, wie haben wir dann die Pflanzen, die wir nutzen können, müssen wir anpflanzen, also Raps etc. Also das ist relativ teuer. Wichtiger sind im Transportsektor bis 2030, also das vielleicht nochmal zur Erinnerung. Es geht bisher nur um die Maßnahmen bis 2030, nicht darüber hinaus. Auch als im Schiffs- und Flugverkehr, Energieeffizienz. Also da werden wir keinen alternativen Antrieb bekommen bis 2030. Das geht nicht so schnell, so einfach. Ob das jetzt dann synthetische Treibstoffe sind, die E-Fuels, oder Wasserstoff, Batterie, muss man mal abwarten. Also ich will Batterien im Flugverkehr tatsächlich nicht ausschließen, durch diese dynamische Entwicklung, die wir im Moment beobachten, diese Kostenreduktion und vielleicht in den nächsten Jahrzehnten dann aber auch eine Gewichtsoptimierung, denn das ist ja das Entscheidende, bleibt sehr interessant, müssen wir beobachten. Was haben wir jetzt im Bereich und im großen Segment der Industrie? Da ist Energieeffizienz also zweitbester, nicht bester. Beste Wirklichkeit ist dann der Wechsel auf klimaneutrale Stoffe, die wir einsetzen in den Produktionsprozessen, also Strom, Bioenergie, Wasserstoff. Der Wechsel der Ressourcen bringt nochmal 2 Gigatonnen. Energieeffizienz 1 Gigatonne zu geringen Kosten. Also ja, da muss man was tun. Das ist auch nicht einfach, vor allem in laufenden Prozessen, in der laufenden Fertigung, so ein System umzustellen und energieeffizienter zu machen. Also ein bestes Beispiel ist bei Industrieunternehmen, die mit viel Abwärme hantieren, die sonst erstmal einfach in die Umgebung abgegeben werden müsste, dass man diese Abwärme nutzt, um damit nochmal wasserheiß zu machen, Dampfkreislauf, idealerweise zur Stromerzeugung oder zumindest ein Nahwärmenetz zu speisen, um dann, oder vielleicht sogar ein Fernwärmenetz. Das ist die Idee. Weiterer Punkt ist dann also auch Materialeffizienz, dass man dort intelligentere Materialien einsetzt, Faserverbundwerkstoffe und so weiter und so fort. Verbesserung des Recycling, ne? Thema Kreislaufwirtschaft, also auch da, dass wir in der Lage sind, künftig die Autobatterien zu recyceln, das Lithium wieder zu gewinnen und neue Batterien herzustellen. Das ist aber schon sehr, sehr kostenintensiv. Und dann das letzte Segment sind dann die sonstigen, also da geht es dann insbesondere um die Reduktion der der CH4-Emission, also Methan oder der fluorhaltigen Gase, die einfach sehr klimaschädlich sind. Das wird auch nochmal eine Milliarde Tonne bringen. So, das heißt, wir sind jetzt einmal durchgelaufen durch diesen ganzen Bereich, haben da jetzt alle besprochen. Jetzt sortieren wir sie nochmal nach den, Top 5. Platz 1 Solar, Platz 2 Reduktion oder dass wir aufhören, bestehende Ökosysteme zu zerstören. Also Solar, wenn wir mal alles mit reinnehmen, sind wir bei 4,5 Milliarden Tonnen. Der Schutz der Ökosysteme bringt nochmal 4, die Windenergie 3,8 Milliarden Tonnen. So, da sind wir schon mal bei roundabout 12 Milliarden Tonnen, die wir einsparen können bis 2030 zu einigermaßen angenehmen oder handelbaren Kosten. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind mal bei den 40 Milliarden, die wir jetzt hatten im letzten Jahr, knapp 40 Milliarden Tonnen, schon mal 12 Reduktionen, da ist doch schon mal eine Hausnummer. Ne? Damit können wir schon mal arbeiten. Dann kommt, bleiben wir weiter in der Landwirtschaft, die Wiederherstellung von zerstörten Ökosystemen, also Wiederaufforstung oder überhaupt das Aufforsten. Das ist natürlich eher was Mittelfristiges, sind auch schnell hohe Kosten, sind auch nochmal 3 Milliarden Tonnen. Dazu kommt dann im Industriesektor der Wechsel auf andere Energieträger, Strom, Gas, also selbst der Wechsel auf Erdgas statt Kohle oder Öl wäre schon ein Gewinn, weil Kohle und Öl halt deutlich klimaschädlicher in der Verbrennung sind als Erdgas, Faktor 2 ungefähr, Einsatz von Bioenergie, Wasserstoff. Also das sind so die Maßnahmen, die richtig viel bringen, die also jeweils mehr als 2 Milliarden Gigatonnen bringen. Die anderen Maßnahmen müssen wir auch umsetzen, die, ich sag mal, was noch einfach ist und dann jeweils 1 Milliarde bringt, ist halt in dem Gebäudesektor auf die Energieeffizienz zu achten, dann die eine nachhaltige, gesunde, ausgewogene Ernährung bringt auch nochmal 1,5. Und wie gesagt, dann die Reduktion der fluorhaltigen Gase sind auch nochmal eine gute 1 Milliarde Tonne. Also summa summarum schaffen wir es mit diesen Maßnahmen, die Klimagasemissionen, den Klimaschutz zu erreichen bis 2030. Also das Ziel, was wir jetzt da gerade hatten, 43% Reduktion bis 2030 gegenüber 2019, um dieses 1,5 Grad Ziel zu erreichen, denn wir müssten da halt, da müssen wir ran, sonst wird das nichts, sonst kommen wir eher in Richtung 2 Grad. Wie gesagt, wir sind auf dem Pfad der 3,2, wird schwierig. Was muss jetzt dann noch passieren? Also, wir müssen alle gemeinsam handeln. Das ist jeder Einzelne, wobei da natürlich jetzt, ich sag mal, die Zivilgesellschaft einen überschaubaren individuellen Einfluss hat. Die Unternehmen, die Regierungen müssen da natürlich viel stärker machen, denn die Werkzeuge, die Technologien sind da. Wir müssen nicht warten auf irgendeine Zaubertechnologie. Beispielsweise Kernfusion haben wir nicht, werden wir bis 2030, 2040, 2060 nicht haben. Wird auch nicht die Lösung sein. Also das muss passieren. Wir müssen Subventionen anpassen. Im Moment haben wir auch schon darüber diskutiert. Die Subventionen von fossilen Brennstoffen muss reduziert werden. Auch das führen die Diskussionen führen wir jetzt ja gerade wieder in Deutschland. Aber wir fördern halt sowohl erneuerbare als auch oder klimaschonende Technologien als auch klimaschädliche, ne? Also Förderung von Diesel zum Beispiel ist auch nur ein Beispiel, von Kerosin. Das muss aufhören. Das ist politisch. Das ist nichts Technologisches. Durchsetzung, Umsetzung ist natürlich nicht ganz so einfach, aber das muss der Weg sein. Das wird natürlich in der fossilen Industrie zu Irritationen bei den Geschäftsmodellen führen. Logischerweise. Deswegen wehren die sich natürlich auch. Was sagt der IPCC-Bericht jetzt noch oder was lässt sich dann daraus noch ableiten? Also wir werden neue Arbeitsplätze schaffen. Weltweit 24 Millionen. Sicherlich auch ganz attraktiv, um Menschen in Arbeit zu bringen. Und allein im erneuerbaren Energiesektor wird sich die Beschäftigung, also die Hälfte dieser 24 Millionen Arbeitsplätze, geht dann in die regenerativen Energien. Das heißt, wir transformieren unseren kompletten Industriesektor. Finde ich wahnsinnig spannend. Also ne, das ist so die nächste große industrielle Revolution. Wir haben es in der Hand. Wir können da richtig Vollgas geben. Eigentlich spannende Sache. Investitionen, die wir tätigen müssen, 125 Billionen US-Dollar bis 2050. Ne, also auch da kursieren wir die Diskussion, oh Gott, wer soll das denn bezahlen in Deutschland? Da haben wir schon diskutiert. 125 Billionen US-Dollar weltweit bis 2050. Ja, ist so. Aber Investitionen heißt, sind ja nicht Kosten, sondern wir investieren in eine nachhaltige, angenehme Zukunft. Da muss der Weg hingehen. Wir werden auch da viele Innovationen erleben, die diesen Pfad sicherlich dann nochmal beschleunigen können. Die Gegenfrage ist immer, was kostet es, wenn wir es nicht tun? Und die Kosten werden immer stärker steigen, weil einfach durch diese extremen Wetterereignisse, durch die Klimaschäden einfach Kosten entstehen, die müssen wir auch bezahlen. Wir müssen dann die Region wieder aufbauen. Beispiel in Deutschland natürlich das Ahrtal. Da ist der Aufbau immer noch nicht fertig. Und wenn jetzt das gerade passieren würde, was in Polen, Tschechien, Österreich passiert mit der Überflutung, dann irgendwann sagen die Leute, komm, jetzt da haben wir zweimal, hätten wir innerhalb von 3 Jahren zwei Jahrhundertfluten erlebt. Ich ziehe weg. Also, wenn wir es nicht mehr schaffen, die Infrastruktur wieder herzustellen, bevor die nächste Katastrophe kommt, schwierig. Also von daher, diese Investitionen sind sinnvoll. Wir müssen in den nächsten 7 Jahren, bis 2030 sind entscheidend, wenn wir da die Weichen jetzt nicht weiterstellen und dort gut vorankommen, wird es eng. Also dann werden wir Kipppunkte überschreiten und dann wird mancher Rückweg in eine klimaneutrale, in eine lebenswerte Zukunft sehr, sehr schwierig werden. Also wir müssen dort alle ran. Es geht, wie gesagt, ich denke, die Staatengemeinschaft hat sich da noch nicht komplett zusammengeruckelt. Es gibt auch immer stärker werdende Kräfte in Europa, beobachten wir das, aber auch in den USA, die das torpedieren. Ja, wir können. Kein Problem. Die Top 7, die Top 10 haben wir diskutiert. Das ist alles machbar. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Aussage. Wir brauchen den Kopf noch nicht in den Sand stecken und auf die Apokalypse warten. Ganz im Gegenteil. Wir haben alle Technologien in der Hand. Und die Aussagen, die dahinter stecken, hinter jetzt diesen Prognosen, wie groß die Einsparungen sind, das ist wissenschaftlich fundiert. Und wer das sachlich, sauber rechnet, technisch und ökonomisch, kommt zu einem gleichen Ergebnis. Es wird kein anderes Ergebnis kommen, wird keiner mehr vorrechnen können, dass Solarenergie nicht funktioniert als Schutz des Klimas. Gut, also ich denke, dann haben wir die Frage aus der Zuhörerschaft umfänglich beantwortet. Ich denke, es ist immer ganz spannend, da nochmal so Feedback zu bekommen aus der Hörerschaft. Deswegen, wer Fragen hat, gerne per Mail an mich schicken oder über die sozialen Medien. Ich nehme das dann auf, oder Christian Kammler und ich nehmen das dann gerne auf, diskutieren das mal. Ich denke, es ist immer ein ganz, ganz schöner Impuls von außen, wenn dort Fragen von außen an uns herangetragen werden, die wir dann diskutieren können. Nächste Woche geht es weiter mit Christian Kammler. Wir haben einen Gast eingeladen, Fabian Ehmann, Absolvent des Umweltcampus, hat bei uns erneuerbare Energien studiert. hat noch einen Master gemacht in Energiewirtschaft, ist dann in die Wirtschaft gegangen bei einem Planungsbüro für Windenergieanlagen und ist jetzt in der aktuellen Legislaturperiode sitzt er im Landtag in Rheinland-Pfalz als Abgeordneter. Und mit Fabian sprechen wir so ein bisschen über seinen Werdegang, aber auch seine politischen Ziele als junger Mensch. Er hat sich so dem Thema Gründen, Startups verschrieben. Also das diskutieren wir, ist ja auch quasi so die Parallelreihe, die jetzt hier gerade läuft, parallel zu der kleinen Reihe mit dem Klimawandel. Das diskutieren wir dann nächste Woche auch noch ein bisschen was zum Thema Energie, Energiepolitik, erneuerbare Energien, zweiter Schwerpunkt der Arbeit von Fabian Ehmann, das nächste Woche. Und in zwei Wochen dann wieder oder weiter im Themenblock des Klimawandels. Da werfen wir mal den Blick zurück und sprechen über die Geschichte des Klimawandels. Und zwar jetzt nicht erdgeschichtlich, sondern historisch. Also seit wann sprechen wir als Menschheit eigentlich vom Klimawandel? Angefangen damals insbesondere mit Alexander von Humboldt. Aber da mal so der Rückblick. Seit wann spricht die Menschheit eigentlich davon, dass es einen Klimawandel gibt? Wie hat sich das Verständnis entwickelt? Das hat sich doch gewandelt in den letzten 250, 300 Jahren. Wo stehen wir da? Was hat sich im letzten Jahrhundert dann auch noch getan, als die ersten Auswirkungen dann doch deutlich spürbar waren? Das diskutieren wir dann in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.